Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt Podcast. Natürlich haben wir heute wieder einen Gast da. Natürlich stellt er sich wieder selber vor. Deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur etwas ganz Themenfremdes zu sagen. Ich möchte nämlich einen Shoutout an dieser Stelle machen, also auf einen anderen Podcast hinweisen, einfach weil der auch netterweise auf uns hingewiesen hat. Und zwar gibt es einen wunderbaren Podcast, der heißt Geschichte wird gemacht. Von der Böckler Stiftung wird er mit rausgegeben. Und zwar erscheint er einmal im Monat. In der letzten Sendung, also schon dieses Jahr erschienen, monatlich erscheint er nämlich, ging es unter anderem auch mit einem Gast um die Gastarbeitergeneration. Romolo, der auch bei uns vor 4 Sendungen, glaube ich, ein Interview gegeben hat und im Zuge davon wurde auf unserem Podcast hingewiesen. Vielen, vielen Dank dafür. Und umgekehrt sind also heute wir dran, wenn hier Leute zuhören, die sich für gewerkschaftliche Themen interessieren, und davon gehe ich mal ganz stark aus, wenn ihr das heute eingeschaltet habt, dann schaut doch auch mal vorbei bei den Kolleginnen und Kollegen von Geschichte wird gemacht. Und damit gehen wir jetzt auch schon ins Intro und dann begrüßen wir unseren Gast.
3, 2, 1. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
So, heute bin ich mal zu Gast, nicht gewohnt im Studio, und von daher sage ich erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wer bist du denn?
Ja, ich bin Akos Czernay Weimar, KAB-Sekretär.
Dann freue ich mich sehr, hier zu sein beim KAB. Ich, für die Leute, die heute nicht da sind, ich bin neben einer sehr schönen Kirche in Göppingen. Wir sind im Haus der katholischen Kirche, heißt es, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, wo du sitzt, im ersten Stock hier. Was ist der KAB?
Ja, die KAB ist ein Sozialverband innerhalb der katholischen Kirche. Wir sind die roten Socken in der katholischen Kirche, behaupten manche. Mit der Behauptung kann ich ganz gut leben. Ja, als KAB stehen wir für soziale Gerechtigkeit. Wir wollen den politischen Raum außerparlamentarisch mitorganisieren, mitbestimmen. Wir setzen uns ein für gute Arbeitsbedingungen, für gutes Leben für die Arbeitnehmerinnen und deren Familien.
Wir haben in der letzten Sendung mit der Betriebsseelsorge geredet. Von daher haben einige Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich so eine Vorstellung davon, jetzt, was Betriebsseelsorge ist. Ich erwähne das deswegen, weil was für mich erstmal eine Parallele ist, vielleicht kannst du auch zu den Unterschieden noch was sagen, ist, ich treffe dich andauernd. Also das klingt jetzt immer so ein bisschen so, ja, wir sind außerparlamentarisch dafür da, aber es ist ja auffällig, man trifft dich bei den Sozialprotesten, die wir hier in Göppingen zum Beispiel hatten, zum den Streichungen des kommunalen Haushalts, was da passiert ist, warst du mit auf der Straße. Und ich treffe dich aber auch manchmal, wenn ich hier privat unterwegs bin in Göppingen. Habe jetzt ja lange Zeit in Göppingen gewohnt. Zum Beispiel habe ich dich mal vor der Justizvollzugsanstalt getroffen, wo du einen Protest organisiert hast, mitorganisiert hast, unterstützt hast. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen von Umweltaktivisten. Also das ist ja ein riesiges Spektrum, was du da...
Ja, hast. Tatsächlich. Also Nachhaltigkeit ist doch durchaus ein Thema bei uns, vor allem nachhaltig wirtschaften. Die jungen Menschen auf den Bäumen im Oberland in der Nähe von Ravensburg, federführend mit Samuel Bosch, die Gruppe haben wir tatsächlich begleitet, die Baumbesetzung im Altdorfer Wald, die seit inzwischen 5 Jahren dort in den Bäumen wohnen und den Kiesbau verhindern wollen. Der Kiesbau im Oberland breitet sich aus, und vor allem wird der Kies ja für Zement und Beton dann letztendlich gebraucht. Und paradoxerweise wird das sogar ins Ausland verkauft. Also nicht nur für Deutschland gebraucht, sondern das, was dort gemacht werden soll, wird fürs Ausland gebraucht. Und wir haben dort uns eingesetzt, eine Kollegin vor allem, die eine Moderationsrolle hatte, was wir normalerweise nicht immer haben, weil wir ja eher parteilich sind. Wir haben dort moderiert zwischen den politisch Verantwortlichen und den Baumbesetzern. Und da haben sich eben die Kontakte entwickelt. Samuel Bosch wurde dann für eine Aktion, wo sie ein Transparent runtergelassen haben, von einem Dienstgebäude verhaftet als Hausfriedensbruch, was es streng genommen nicht ist, weil man gar nicht im Haus drin war, sondern eben nur außen. Und so kam der in die Jugendvollzugsanstalt hier nach Göppingen. Und wir haben tatsächlich nicht die Aktion organisiert, muss man fairerweise sagen, sondern das waren die Gruppe selber. Wir haben es aber mit unterstützt und hier Solidaritätsaktionen auch dazu gestartet.
Ja, ziemlich toll. Und ich habe mich natürlich auch prompt gefragt, wir haben in unserem Vorbereitung zum Gespräch war so die zweite Frage, wie ist denn so das Verhältnis von KAB zur Gewerkschaft? Jetzt ja, habe ich fast eine etwas dazu verschobene Frage, weil was heißt denn das innerkirchlich? Weil gerade wenn die Umweltbewegung angesprochen ist, diese Besetzungen, das ist ja innerhalb der Gewerkschaft ein riesiges Streitthema, weil ich kann mich selber daran erinnern, ich war in meinem Ketzerbacher Wald bei der Besetzung, das ist bestimmt 10 Jahre her, aber damals war ein Kollege von Verdi da, der mit den Besetzerinnen diskutiert hat und sich da auch ein Stück weit damit gemein gemacht hat. Und dann hatten wir Kolleginnen und Kollegen, die also auch in täglichen Auseinandersetzungen mit Besetzern geworfen wurden, passiert sind, weil da natürlich in diesem Abbau von der Kohle, was da ja stattfindet, Kollegen, die da bei der IGBCE organisiert sind, halt arbeiten und natürlich komplett gegen die Besetzung waren, weil die gesagt haben, das ist meine Arbeit, die hier stattfindet. Und die wird hier ständig behindert und ich auch in Situationen gebracht, in die ich gar nicht gebracht werden möchte. Und von daher ist das innerhalb der Gewerkschaften, also vorsichtig formuliert, mit einem recht großen Spannungsfeld. Wie sieht es bei euch aus? Du hast schon gesagt, ihr seid das die roten Socken verschrien. Wie problematisch ist da das Verhältnis?
Also es war tatsächlich einmal innerhalb der KAB nicht ganz eindeutig, ob wir uns dafür positionieren oder nicht. Gleichzeitig auch in der gesamten Kirche hier in der Diözese war es umstritten, ob das überhaupt was ist, wo Kirche dabei sein sollte. Und wir als kirchlich finanzierte Organisation, als Verband, sind natürlich schon auch mit in diesen Dunstkreis dann mit dabei. Letztendlich wurde aus Fördermitteln der Diözese dieses Projekt, was wir dann dort gestartet haben, auch gefördert. Trotzdem blieb es umstritten. Einmal umstritten zu sagen, ja, das ist ja so eine ganz komische Szene, womöglich wird man mit diesen Protesten, die sich an die Straße kleben, in einen Topf geworfen. Und es war umstritten, ob wir eine neutrale Rolle einnehmen dürfen. Weil wir uns ja eigentlich, wenn wir, wie du schon angedeutet hast, wenn wir auf die Straße gehen, dann uns auch positionieren. Und hier waren wir sozusagen in der Moderatorenrolle dabei. Und das war auch sehr umstritten. Letztendlich war es gut. Inzwischen ist es jetzt 5 Jahre und es ist nichts passiert. Mal schauen, wie lange sie das aushalten. Und vielleicht wird das Projekt ja tatsächlich doch irgendwann mal auch fallen gelassen, weil es eigentlich unnötig ist und dort ein riesiges Waldstück, das größte zusammenhängende Waldstück, würde vernichtet werden durch diesen Kiesabbau, der da stattfinden würde.
Ich habe in meiner Moderatorenrolle natürlich schon wieder völlig versagt, aber das sind die Zuhörer dieses Podcasts alle mal gewohnt, von daher ist das nicht schlimm. Ich habe dich am Anfang gefragt, wer bist du? Du hast deinen Namen gesagt und wir sind sofort ins Thema gestartet. Ich möchte da nochmal zurückkehren, weil du hast ja schon angedeutet, wenn du sagst, im KAB war das umstritten. Das heißt, das kommt ja immer bei solchen Jobs wie bei denen des Gewerkschaftssekretärs sehr auf die Person an. Deswegen erzähl doch mal noch ein bisschen über dich, wer du bist. Weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, um zu verstehen, wie man so eine Stelle überhaupt ausfüllen kann, die ja immer sehr politisch ist.
Ja, tatsächlich. Das ist mir vorher auch aufgefallen, dass ich meinen Namen gesagt habe, der ja nicht wirklich schwäbisch klingt. Dafür ist so mein halber Lebenslauf da schon drin. Also ich habe tatsächlich Migrationshintergrund. Ich komme aus dem früheren Jugoslawien als ungarische Minderheit. Und bin 1972 nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich bin dann mit meiner Mutter und ihrem neuen Partner der in Deutschland gewohnt hat, dann hierher gezogen.
Aber 1972 heißt, du warst noch nicht sehr alt, wenn ich dich so anschaue.
Also ach, danke, du schmeichelst mir. Ja, ich war schon 7.
Ah, okay.
Ja. Ja, und ich bin dann mit einem Wortschatz von, ja, ich konnte bis 10 zählen. Das habe ich auf der Fahrt nach Deutschland gelernt im Auto. Damit bin ich eingeschult worden.
Oh, wow.
Und es war tatsächlich, also jetzt heißt dieses frühere Jugoslawien Serbien. Und zwischendurch, meine Schwester lebt noch dort und ich musste immer wieder meine Schwester in diesem Balkankrieg fragen, wie heißt denn das Land eigentlich, wo ich denn herkomme, weil das war ja dann mal Restjugoslawien, also diese Bundesrepublik Serbien und Montenegro, dann war es der Staatenbund Serbien und Montenegro, aktuell heißt es Republik Serbien.
Mit welcher Sprache bist du dann groß geworden? Du hast gesagt, ungarische Minderheit, das heißt, du sprichst Ungarisch oder Serbokroatisch oder beides?
Beides, genau. Also das war tatsächlich charmant damals, weil man tatsächlich zweisprachig aufwachsen konnte. Also dieses Teilstück Vojvodina war früher Ungarisch. Und als Jugoslawien gegründet worden ist und Ungarn mit den Krieg verloren hat, hat man den eben, Rumänien hat ein Stück bekommen, Jugoslawien hat ein Stück bekommen. Und dort lebten über 1,5 Millionen Ungarn im Jugoslawien. Und dieses Gebiet war tatsächlich rein ungarisch. Man hat es da versucht, schon ein bisschen zu durchmischen. Aber das Charmante war tatsächlich, man ist in den Laden gegangen und wurde zweisprachig begrüßt. Und man konnte sich aussuchen, welche Sprache einem besser liegt. Und mit der konnte man sich unterhalten. Also meine Oma, die plötzlich dann in Jugoslawien gelebt hat, wo sie früher also in Ungarn lebte, die konnte Serbokroatisch nicht so gut. Und die hat sich ihr ganzes Leben lang mit Ungarisch durchschlagen können. Auch das Schulsystem war so. Also es gab parallel eine ungarische Schule und daneben gab es eine serbokroatische Schule. Und in der ungarischen Schule wurde, natürlich war Ungarisch die Lehrsprache, die erste Fremdsprache, war dann natürlich serbokroatisch, macht ja Sinn. Aber dort wurde ungarisches Liedgut gelernt, ungarische Geschichte gelehrt und so weiter. Das war sehr spannend. Hat sich in diesem Balkankrieg verschoben. Milosevic war ja nicht ganz doof, hat es nicht verboten, sondern hat es eingeschränkt im Sinne, dass man in der ungarischen Schule dann plötzlich eben serbische Geschichte gelernt hat und serbisches Liedgut gesungen hat und die nur bis zu, also die Grundschule geht dort 8 Jahre und nur bis zur Grundschule konnte man in der ungarischen Schule sein. Wenn man Abitur machen wollte, musste man in die serbische Schule.
Ja, spannend, wie so Nation-Building dann eigentlich funktioniert. Jetzt würde mich interessieren, war deine Familie, warst du dann schon in damals dann noch Jugoslawien katholisch oder war das eine Entwicklung, die dann später kam? Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie unter Tito die Religionsfrage gehandhabt wurde. Ich glaube, es war etwas liberaler als in der Sowjetunion. Ich glaube, es gab auch mehr Vielfalt, aber da kannst du mir sicher mehr dazu sagen.
Ja, tatsächlich gab es die Möglichkeit, auch in die katholische Kirche zu gehen. Also meine Eltern waren in diesem Ort, ich würde Dorf dazu sagen, aber es ist schon eine Stadt, inzwischen eine größere Stadt, doch sehr bekannt. Also durch ihre Berufe, meine Mutter als Musiklehrerin war vielen bekannt, mein Vater war Rechtsanwalt und Richter und dadurch viel bekannt. Und als ich auf die Welt gekommen bin, war Taufe oder sowas offiziell gar nicht möglich. Also mich musste man heimlich mit irgendjemand, hat mich zum Pfarrer gebracht und der hat mich getauft. Das hat mir fast später dann, als ich heiraten wollte hier in Deutschland, Schwierigkeiten gebracht, weil ich keine Taufurkunde hatte. Ich wurde zwar in Deutschland, war bei der Erstkommunion und bei der Firmung, war dort kein Mensch danach gefragt, aber bei der Hochzeit. Ja, das war tatsächlich schwierig, aber es gab Religionsunterricht, ich mache mal das in Anführungszeichen, nicht in der Schulzeit, aber in der Freizeit konnte man in die Kirche gehen und dort wurde man von katholischen Ordensschwestern dann eingeführt in die Religion. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir in Gottesdiensten waren und solche Dinge. Also das war nicht verboten, aber auch nicht ganz legal und offiziell.
Dann
ich sag mal der Reinigungskraft kurz, dass er hier nicht reinigen soll.
Okay, geht weiter. Wo waren wir? Genau, ich wollte fragen, das also zur Skizze katholischer Glaube in Jugoslawien. Jetzt bist du nach Deutschland gekommen. Wie ist dein weiterer Werdegang? Weil erstmal Schule bestand für dich also erstmal darin, Deutsch zu lernen. Klingt ja auch erstmal ziemlich schwierig, eingeschult zu werden auf der Grundlage. Also ich weiß, wir sind heute als Gewerkschaft Mitglied in so einem Kubitz, heißt das, also ein Grundbildungsnetzwerk, wo es eben um die Verhinderung eigentlich davon geht, dass Kinder in so eine Situation gebracht werden, also einfach in eine Klasse reingestoßen werden, wo die Deutschkenntnisse unterstellt werden und dann irgendwie zurechtkommen müssen. Wie lief dann deine Schullaufbahn? Hast du dich da trotzdem schnell akkommodiert?
Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich tatsächlich in Jugoslawien damals schon die erste Klasse Grundschule hinter mir. Und ich konnte lesen und schreiben. Aber ich habe es nicht verstanden hier in Deutschland. Daher war das schon ein bisschen tricky. Ich kann mich schon so an bestimmte Sequenzen erinnern, dass ich irgendwie der Exot war. Damals war ich der einzige Nicht-Deutsche in der Klasse und konnte mich eben auch nicht verständigen. Also das war sehr, sehr schwierig. Gefühlt im Nachhinein glaube ich schon, dass ich recht schnell die Sprache dann doch erlernt habe. Aber es gab schon so Szenen, man befreundet sich ja in diesem Alter trotzdem mit den Mitschülerinnen an und findet jemand sympathisch, obwohl man sich nicht so richtig versteht. Und einer hat vermutlich gesagt, kommst du mal mit mir nach Hause? Und ich wusste nicht, was nach Hause heißt. Und dann bin ich zu mir heim und dann haben wir im Wörterbuch nachgeschaut. Oh, wow. Also das gab so schon so Szenen, die zum Schmunzeln bringen. Damals war es nicht so zum Schmunzeln. Ja, im Nachhinein glaube ich schon, dass ich ja recht schnell den Wortschatz von 10 Worten doch erweitern konnte. Und ja, genau. Und dann habe ich letztendlich die Schulbildung mit der Realschule abgeschlossen.
Wie ging es dann weiter?
Ja, klassisch. Ich gehöre ja, wer jetzt zusammenzählen konnte, die Jahre zu den Boomern. Also wir waren, egal wo ich war, wir waren immer viele. Und eben auch bei den Ausbildungsplätzen. Und bei der Berufsberatung habe ich gesagt, naja, ich bin gerne in der Natur, ich mache gerne was mit Menschen. Und die haben empfohlen, dass ich Landschaftsgärtner werde. Und ich sagte, naja, okay, aber wo sind da die Menschen? Ja, das war dann, ich sagte, ja, die Kunden sind doch auch Menschen, ich hatte doch mit Kunden zu tun. Na, das war dann nicht so der Weg, den ich gehen wollte. Und mein Bruder hat was mit Elektronik gemacht und dann war meine Mutter der Meinung, das wäre doch auch was. Letztendlich bin ich dann damals bei der Post gelandet im Fernmeldebereich, wurde Fernmelder, also Fernmeldehandwerk hieß das, Handwerker hieß das richtig. Ein Beruf, der inzwischen ausgestorben ist, den gibt es in der Form nicht mehr. Das war eben dieser Telekom-Bereich innerhalb der Post, die noch nicht zerschlagen war. Genau. Ja, nach der Ausbildung, die Post hat damals viel mehr ausgebildet, wie sie auch gebraucht hat. Das war ja für ein Staatsunternehmen, damals war es ja noch so, sehr vorbildlich. Die haben zum Beispiel in meinem Lehrjahr 60 Leute ausgebildet, haben aber nur 6 übernommen. 6 ausbildungsgerecht übernommen. Nach dieser Fernmeldeausbildung hätte ich dann jeden Postbezirk aussuchen können, wo ich dann Briefträger werden hätte können. Wollte ich aber nicht, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich möchte ja da auch gern arbeiten. Und bin dann zwar in dem Fernmeldebereich geblieben, aber ausbildungsfremd eingestellt worden. Das hieß, ich war in einer Metallwerkstatt und habe diese klassischen Absperrgitter, die man immer wieder an der Straße sieht, wenn Menschen in den Gruben sitzen und Kabel verspleißen, diese habe ich dann gereinigt oder reinigen lassen und die Absperrgitter geputzt und gerade gebogen und wieder zusammengebaut. Das war so mein erster Job bei der Post.
Das ist noch sehr weit entfernt von dem, was du heute machst.
Ja, in der Tat. Dann kam der Zivildienst. Und dann bin ich auch über Umwege zu einer Zivildienststelle in Böblingen gekommen, die mir angepriesen worden ist. Naja, da ist so ein Pfarrer, der ist zwar ziemlich links, aber ganz okay. Ja, ich habe den dann kennengelernt und habe gedacht, das passt gut. Ich glaube, in Gewerkschaftskreisen auch kein Unbekannter, es war Paul Schobel.
Sogar im Podcast kein Unbekannter. Ich habe ihn vor einem halben Jahr etwa interviewt.
Ja, da habe ich tatsächlich gelernt, dass Arbeit Spaß machen kann. Und habe dann immer freitagabends bedauert, dass ich erst am Montag wiederkommen darf. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, einmal mit dem Mensch Paul zusammenzuarbeiten. Dann auch die Betriebsseelsorge kennenzulernen. Dadurch habe ich die KAB kennengelernt. Und ich habe die christliche Arbeiterinnenjugend kennengelernt. Das ist die selbstständige Jugendorganisation der KAB gewesen und habe dort, hätte ich zwar nicht so dürfen im Zivildienst, aber viele Sachen für die organisiert, weil ich ja Zeit hatte. Und dann mit den Hauptamtlichen zusammen haben wir Wochenenden und Schulungen und so organisiert. So war ich schon mal einen Schritt näher bei der KAB. Nach dem Zivildienst bin ich wieder zurück zur Telekom und über verschiedene Umwege hatte ich den Kontakt, also Umwege, verschiedene Arbeitsstationen bei der Telekom, habe ich immer noch im Privaten den Kontakt zur CAJ, so heißt die christliche Arbeiterinnenjugend, gehalten, weil ich dort auch meine jetzige Frau kennengelernt habe und da war die Motivation natürlich hoch, den Kontakt zu halten. Und eines Tages haben die Verantwortlichen, die Hauptamtlichen, also freigestellt heißen die dort bei der CAJ, ein Projekt vorgestellt, ein interkulturelles Jugendprojekt, was sie mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern konzeptionell aus dem Boden gehoben haben, finanziert für 3 Jahre und haben mich gefragt, ob ich so nebenbei so gefragt, hast du nicht Lust, da der Projektleiter zu werden? Und ich sagte spontan, ja, natürlich. Ich habe viele Jahre schon Jugendarbeit gemacht, auch bei den Pfadfindern. Und war dann eigentlich Feuer und Flamme. Und ein paar Tage später, nachdem sich das gesetzt hatte bei mir, habe ich dann nochmal angerufen und gesagt, war die Anfrage jetzt ernst gemeint? Und er in seiner trockenen Art, ja klar, und von dir? Und so bin ich dann Projektleiter geworden von einem Jugendprojekt KIDS, Kommunikationszentrum für interkulturelle Zusammenarbeit in Kirchheim, was damals für 3 Jahre befristet war. Das heißt, ich bin von einem fast beamteten Arbeitsverhältnis bei der Telekom innerhalb von einem Jahr mit einem Zwischenstopp noch in einer privaten Kommunikationsfirma auf einen befristeten Job von 3 Jahren gewechselt. Als meine Mutter das mitbekommen hat während der Autofahrt, hat sie mich fast aus dem Auto geschmissen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber das war dann der richtige Weg für mich, weil ich das mit Leidenschaft gemacht habe. Inzwischen gibt es das Projekt 35 Jahre. Ich bin seit ich bei der KAB bin natürlich raus, aber jetzt seit vielen Jahren der ehrenamtliche Vorsitzende dort. Und nachdem ich 9 Jahre dieses Projekt geleitet habe, dachte ich, dass Jugendarbeit irgendwann auch gut ist und ich die Zielgruppe meinem Alter anpassen könnte. Und habe dann die Anfrage von der KAB bekommen, ob ich nicht Lust hätte, bei der KAB anzufangen. Ich kannte die handelnden Personen durch den Zivildienst und durch verschiedene andere Veranstaltungen, die wir auch hatten.
Nach wie viel Zeit war das dann? Also als die 3 Jahre abgelaufen waren oder warst du länger auf der Projektstelle?
Ich war 9 Jahre insgesamt.
9 Jahre.
Dort. Okay. Genau, also wir haben in den 3 Jahren tatsächlich hinbekommen, dass das zumindest eine Person abgesichert war und finanziert war und das Projekt weiterlief. Inzwischen sind 200% abgesichert an Personal und ja, ein FSJler gibt es auch noch, der da mit dabei ist.
Ja, spannend. Das heißt, mit einem kurzen Ausflug in das Fastbeamtentum dann doch sehr schnell eigentlich gefunden in die Gefilde zumindest der heutigen Stelle, wenn natürlich auch die Projektstelle immer noch mal was anderes ist und die Jugendarbeit natürlich sich auch bestimmt anders dargestellt hat als das, was du heute machst. Gut, spannend. Damit haben wir ein bisschen eingeholt, was ich am Anfang versäumt habe. Und auf der Grundlage würde ich dann jetzt gerne zu unserer eigentlichen zweiten Frage fast zurückkehren, muss man sagen. Ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, dass wir uns öfter begegnen in unserer praktischen Arbeit. Aber wie stellt sich denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht eigentlich das Verhältnis zur Gewerkschaft dar?
Wie du sagst, wir sehen uns immer wieder. Das hat ja, ist ja kein Zufall. Wir suchen die Nähe zu den DGB-Gewerkschaften. Das war nicht immer so. Wir waren als Teil der katholischen Arbeiterbewegung natürlich weit weg von den Gewerkschaften, die eher kommunistisch geprägt war. Und auch die Kirchenleitung hatte nicht großes Interesse, dass wir da Berührungspunkte haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitte der 50er Jahre, waren die KAB-Verantwortlichen mit dafür auch verantwortlich, dass die christlichen Gewerkschaften gegründet oder wieder gegründet worden sind. Und so haben wir dort die Kontakte am Anfang gehabt zu den Gewerkschaften. Inzwischen distanzieren wir uns sehr deutlich und in aller Schärfe von diesen Gewerkschaften. Wir arbeiten in keinster Weise mit denen zusammen und verurteilen auch eigentlich diese Dumping-Tariflöhne, die sie machen, um ihren Machterhalt zu demonstrieren, weil das eine ja überhaupt keine Legitimation mehr ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten, wenn man schlechte Tarifverträge abschließt, nur um Tariffähigkeit zu zeigen. Und wir haben uns sowohl hier in der Diözese wie auch auf Bundesebene uns von diesem christlichen Gewerkschaftsbund und den Untergliederungen deutlich distanziert und arbeiten nicht zusammen.
Sondern also wenn sich dafür den Hintergrund interessiert, weil das ist ja ein krasser Kampf, den ihr da intern kämpfen musstet, da kann ich wirklich die Folge von Paul Schobel nochmal sehr empfehlen. Ich packe die auch in die Shownotes, der da ja wirklich einiges darüber erzählt. Weil man ja sagen muss, gegen viel mehr Widerstände kann man kaum kämpfen, weil das ja nicht nur auf der einen Seite gegen die Kirche ging, die da durchaus teilweise noch sehr andere Vorstellungen hatte, sondern natürlich auch diese Annäherung an die Gewerkschaft erstmal gegen die Gewerkschaft stattfinden musste. Also das eine sind dann Gewerkschaftsmitglieder, die man davon überzeugen kann, dass da eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Was ganz anderes, wie das dann die Funktionäre der Gewerkschaft sehen. Und da hat Paul ja schön illustriert, wie er auch aus so mancher IG Metall Delegiertenversammlung dann von den eher breit gebauten Kolleginnen und Kollegen etwas ruppig hinaus befördert wurde und Ähnliches. Also was du da gerade sozusagen, wie soll ich sagen, in 2 Sätzen zusammengefasst hast, das lohnt sich, da tiefer hineinzugehen, wie so eine Entwicklung stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, heute sind wir an dem Punkt, wo man sagen kann,
zum Glück, ja.
Wir arbeiten zusammen.
Sehr schön. Genau, und das tun wir gerne und mit Leidenschaft. Dennoch werden wir immer wieder, wenn wir versuchen, Kontakt zu den Betriebsräten aufzunehmen oder Personalrätinnen, manchmal über Umwege dann bei den Fragen, die bei den Gewerkschaften nach, was wollen denn die von der katholischen Kirche bei uns? Und wir bekommen dann oft die Rückmeldung, sagen, die sind schon ganz okay, du kannst dich mit denen unterhalten. Also es gibt schon die Vorbehalte, wie du angedeutet hast, immer noch. Was können denn die von der Kirche da überhaupt uns tun? Wir erleben aber genau Viele Rückmeldungen positiver Art, wenn wir dann da sind und einfach Angebot machen können an Gesprächen, an auch Seminaren, die wir haben, an spirituellen Dingen, an Begegnungsorten, an Beratungen, die wir haben. Das habe ich vor einem halben Jahr war ich bei den bei der AOK Personalrätekonferenz. Die treffen sich einmal im Jahr in Baden-Württemberg-Ebene und da waren so 120 Leute. Und da haben sie auch gefragt, was will denn KAB dort? Und ich durfte dann dort auch unsere Arbeit vorstellen. Und dann kamen ganz viele positive Rückmeldungen. Am Anfang auch viele skeptische, zu sagen, jetzt laden die auch noch Kirchen ein. Mit all ihren Skandalen, die wir haben, natürlich darf man nicht unterm Teppich klären, die sind furchtbar. Die helfen uns nicht wirklich in unserer Arbeit, muss man auch deutlich sagen. Dennoch sind wir einfach nicht die Kirche, sondern wir sind eben die KAB und ein Teil der Kirche und können da, denke ich, schon auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine gute Unterstützung sein.
Damit sind wir eigentlich ein bisschen schon bei der dritten Frage tatsächlich, nämlich bei den aktuellen Projekten. Eins davon ist ja, wenn man so will, das Dauerprojekt. Also ihr geht in Betriebe, sprecht mit den Vertretungen, die natürlich enorm unter Druck stehen, vor allem in den letzten Jahren natürlich immer mehr. Und seid da Ansprechpartner für, du hast ja schon angesprochen, seelische Themen auch, also was das eben mit Leuten macht, hier in der Arbeitswelt zu stehen, mit all den Herausforderungen, nenne ich das mal, die so eine moderne Arbeitswelt vor allem im Moment mit sich bringt. Ich gehe aber einfach mal davon aus, wir haben es ja ein bisschen schon gestriffen mit dem Umweltthema, dass ihr noch mehr Projekte habt. Was liegt da noch bei dir auf dem Schreibtisch?
Wir hatten 2024 unseren Diözesanverbandstag. Das ist sowas wie der Parteitag bei den Parteien, wo wir auch so die politische Ausrichtung für die nächsten 4 Jahre festlegen. Und da haben wir 4, 5 Themen festgelegt, die uns wichtig sind und die wir vorantreiben wollen. Durch einen BlackRock-Kanzler kamen jetzt durchaus auch noch andere Themen mit Lifestyle, Teilzeit und andere Kuriositäten dazu, mit länger Arbeiten und Abschaffung der 10-Stunden Arbeitstages auf die 60-Stunden-Woche und solche Dinge. Also die Arbeit geht unter der Regierung nicht aus. Unsere Themen waren tatsächlich, was ich vorher angesprochen habe, nachhaltig wirtschaften. Da geht es uns um, was jetzt gelockert worden ist, aber tatsächlich um ein strengeres Lieferkettengesetz, dass dort auch die gesamte Bandbreite mit guten Arbeitsbedingungen versorgt ist. Es geht um Kinderrechte aufzunehmen, auch im Grundgesetz, weil wir glauben, dass dadurch sich, wenn man die Kinder in den Blick nimmt und eine kindergerechte Zukunft plant, manche Entscheidungen möglicherweise anders ausfallen wie jetzt. Also das Stichwort war so enkeltaugliche Zukunft bauen. Wir wollen auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt das Lebensmittelrettungsgesetz lockern, dass es kein Diebstahl ist, wenn man aus Lebensmittelcontainern die weggeworfenen Lebensmittel nimmt und weiterverwertet. Und wir wollen auch festhalten an den 1,5-Grad-Zielen, weil wir glauben, nur da bleibt eine lebenswerte Gesellschaft in unseren Breiten und auch auf der gesamten Erde möglich. Und ein gutes Leben kann dann so auch weitergehen. Wir haben auch den Care-Bereich angeschaut, dort vor allem die Pflege und die Erziehungsarbeit. Und wollen dort eine größere Anerkennung für die pflegenden Angehörigen. 80% der Pflege passiert ja durch Angehörige. Und wir wollen, dass die Betreuung mehr anerkannt wird durch einen weiteren Ausbau von den Freistellungen, von den bezahlten Freistellungen. Möglicherweise auch in Richtung, so wie das die Erziehungszeiten zum Beispiel sind, wenn man Kinder bekommt. könnte ja auch in der Richtung gehen, dass es sozialversicherungskonforme Lösungen gibt, auch für diese 24-Stunden-Betreuung, dass es nicht da in die Schwarzarbeit immer abdriftet. Bei den Erzieherinnen fordern wir, um die Erzieherinnen dort in den Bereichen zu halten, auch bessere Arbeitsbedingungen, dass die Kindergartengruppen kleiner werden, dass tatsächliche Freistellungen für Kindergartenleitungen auch wieder eingeführt werden. Die gab es ja schon mal in Baden-Württemberg, wurde sukzessiv abgeschafft. Die müssen, um ihre Leitungsaufgaben wahrzunehmen, sich durch den Schichtplan sozusagen andere Kolleginnen mehr einplanen, damit sie Freiräume haben, um ihre Aufgaben überhaupt zu erledigen.
Wer sich für die Situation gerade der Erzieherin interessiert, da sei nochmal auf die Folge mit Nancy Hehl hingewiesen. Kommt wie alles wie immer in die Shownotes. Unter dem Stichwort Kitastrophe sind wir da auch nochmal den Zustand der Kitas durchgegangen, wie auch den Forderungskatalog von Verdi in dem Zusammenhang. Auch hier kein Wunder, dass wir uns öfter begegnen. Also die Punkte sind natürlich sehr ähnlich, die da von Verdi formuliert werden und die du gerade formuliert hast. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sondern nur auf die Folge
hinweisen. Darfst du gern machen. Ich bin wieder rein. Ja, wir setzen uns auch ein für auskömmliche Renten und auch die Reform der Pflegeversicherung. Auskömmliche Renten bedeuten für uns auch auskömmliche Arbeit. Also nur wer einen lebbaren Mindestlohn hat, hat später auch im Alter eine auskömmliche Rente. Wir fordern aktuell 15,56 Euro als Mindestlohn. Wir rechnen das von der Armutsgrenze her und wollen, kommen so auf diese Zahl, die wir jährlich auch dynamisieren, um dann später im Alter nicht in die Grundsicherung zu fallen. Also nur wer über 15,56 Euro pro Stunde verdient, ein Leben lang schafft eine Rente, die dann im Alter auch auskömmlich ist.
Jetzt, wenn du das Thema Rente schon ansprichst, da gibt es natürlich in der Gewerkschaft immer einen großen Zankapfel. Ich bin jetzt ja nun mal beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist insofern nicht unwichtig, weil unsere Einzelgewerkschaften sich bei dem Thema nicht ganz einig sind. Nämlich gerade dort, wo eben auch Beamtinnen und Beamte organisiert sind. Ja, auch wenn hier Beamtinnen und Beamte zuhören, auch ihr könnt Gewerkschaftsmitglieder sein und solltet es auch sein. Aber das nur am Rande. Da gibt es natürlich viele Vorbehalte dagegen, die Pension abzuschaffen, also die Sonderregelung zumindest, dass das nicht alles in den Rententopf eingezahlt wird. Hat der KB dazu eine streitbare Position oder ist das auch bei euch ein Thema, wo ihr lieber das Stillschweigen drüber legt, weil natürlich auch Beamtinnen und Beamte vermutlich bei euch organisiert sind?
Ja, haben wir tatsächlich. Wir hatten früher ein sogenanntes Cappuccino-Modell. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so groß eingehen. Es fällt nur da auf, weil wir hier beide mit einer Tasse Kaffee sitzen. Aber wir haben das weiterentwickelt und wir glauben, dass wir ein Rentensystem brauchen, in dem zum einen alle einzahlen und zum dem auch alle drin sind. Und im Moment füllt sich ja die Rentenkasse nur durch die Einkommensteuer. Und es gibt ja viele andere Einkommensarten, die nicht besteuert werden. Und würde man davon nur einen Bruchteil mit dazu nehmen in die Finanzierung der Renten, wäre es durchaus möglich, anständige Rente zu finanzieren. Und wir wollen auch alle mit reinnehmen in das gleiche System. Eben auch die Beamtinnen und Beamten, eben auch Ärzte, Ärztinnen, Politikerinnen, Politiker, alle im gleichen System. Dann verstehen die möglicherweise auch, um was es geht, die politisch Verantwortlichen. Aber nicht nur deswegen, sondern weil ich glaube, es muss ein solidarisches System bleiben. Und man kann nicht bestimmte Personengruppen außerhalb dieses Solidaritätssystems behandeln, wie auch immer. Und ich glaube, dass wenn alle drin sind und alle Einkunftsarten auch herangezogen werden, dass gut finanziert werden kann. Wir plädieren im Moment für eine Grundrente, die man steuerfinanziert bekommt, wenn man zum Beispiel viele Jahre mit dem Mindestlohn arbeitet, dass man dann wenigstens etwas über der Grundsicherung liegt, und nicht in die Grundsicherung reinfährt. Das muss steuerfinanziert sein, das muss eine staatliche Aufgabe sein, dass die Lebensleistung der Menschen anerkannt wird. Und wir haben ein Punktesystem, wer dann drüber verdient, dass diese staatliche Förderung eben schrittweise abgeschmolzen wird. Aber ganz wichtig ist eben auch die Einnahmenseite zu vergrößern. Und das geht nur dadurch, wenn man auch andere Einkunftsarten mit dazu nimmt.
Das ist ein klares Statement. Jetzt haben wir bei der Rente vertieft. Hast du noch einen Punkt, den du aufmachen willst?
Ja, Demokratie stärken ist tatsächlich eins, was uns auch am Herzen liegt. Demokratie ist nichts, das merken wir jetzt, was vom Himmel fällt, sondern wo wir täglich dafür arbeiten müssen. Und wir glauben, dass Politik transparenter sein muss. Und diese populistischen Äußerungen, egal von welcher Partei, Dinge zu versprechen und im Wahlkampf und dann eben zu sagen, oh, ich habe mich nur versprochen nach der Wahl, ist keine gute Art und Weise, Politik verständlich zu machen. Und das führt nur dazu, dass extreme Bereiche gestärkt werden. Wir sind dafür, dass Bürgerräte in politischen Ebenen, auf allen politischen Ebenen eingeführt werden, die politische Themen vorüberlegen und Lösungen dafür entwickeln. Hat sich in vielen Bereichen sehr bewährt. Und diese Bürgerräte sind, weil das durch eine Zufallsauswahl an Bevölkerung ist, sehr weit weg von möglicher Korruption. Also denen kann man vieles vorwerfen, aber das nicht, weil jedes Mal neue Menschen zusammensitzen, die für bestimmte Themen da sind und zu überlegen, wie die Lösungen aussehen können. Wir möchten auch im Hinblick auf die Digitalisierung einen Blick drauf werfen. Zum einen, dass ja möglicherweise auch KI-Systeme sozial werteorientiert arbeiten, aber auch, dass Menschen mit Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden. Also wir haben auch in der KAB viele Menschen, die gut ins Alter gekommen sind, viel engagiert waren, aber eben weit weg sind davon, dass sie jetzt alles mit irgendwelchen Apps steuern können auf Smartphones oder Tablets. Und auch Menschen mit Einschränkungen verschiedenster Art dürfen nicht abgehängt werden, nur durch die Digitalisierung, dass dann plötzlich Fahrkarten gar nicht mehr anders gelöst werden können, wie zum Beispiel durch eine Handy-App, weil die Fahrkartenschalter gar nicht mehr vor Ort sind. Also auch das sind Themen, wo wir dran sind und die politische Diskussion mit befeuern wollen.
Ich kann tatsächlich den Termin mit meinem Kinderarzt hier in Göppingen nur noch ausmachen über eine App, zumindest in den Stoßzeiten. Dann schalten die das Telefon ab und dann läuft das Ganze nur noch über ein Chat-System, weil das für die natürlich komfortabler ist. Was allerdings für Leute, die gerade einen Migrationshintergrund haben zum Beispiel, ist das ja nochmal das Telefonieren schon eine Herausforderung, aber jetzt tatsächlich anfangen schriftlich zu kommunizieren, ist auch spannend, dass das einfach vorausgesetzt wird als Selbstverständlichkeit. Ich sehe deinen Zettel an und weil ich dich auch ein bisschen kenne, weiß ich, das ist nicht alles. Ich will an der Stelle einfach mal die methodische Frage stellen. Wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörer sagen, das ist spannend, wo können die mehr erfahren über eure politischen Statements und Programme?
Also es gibt die Bundes-KAB, deren Homepage oder Instagram-Kanal, Facebook-Kanal. Wir sind auch hier in der Diözese, haben dort eigene Kanäle. Also die Homepage liefert ganz viel, aber auch Instagram, wer uns da folgt. Facebook, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir verschiedene politische Diskussionen auch mit einstellen und dort auch verschiedene Formate haben zum Anschauen. Man kann auch ganz normal zum Telefon greifen, mich anrufen und ich schicke was zu, was einen interessiert.
Passend zum Thema. Die verschiedenen Kanäle werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, dass ihr die schnell findet, damit ihr alle reinfolgen könnt. Und du hast gerade schon angesprochen, das ist jetzt eigentlich unser ganzes Gespräch bisher, hätte so auch auf der Bundesebene stattfinden können. Jetzt sitzen wir hier aber im Büro in Göppingen. Deswegen zum Abschluss würde mich schon noch interessieren, auch in Göppingen ist ja einiges los. Der Sozialabbau ist ja nun wirklich gerade hier nicht einfach nur abstrakt. Magst du mal ein bisschen erzählen über die Demonstration oder auch über den Hintergrund, wo wir uns zuletzt getroffen haben? Und just in diesem Moment ruft der Kindergarten an. So, nach einem Anruf vom Kindergarten, den ich im besten Falle einfach gut rausschneide, aber falls ich keinen guten Übergang finde, hier die Aufklärung. Wir sind uns also jüngst begegnet bei den Sozialprotesten, bei den Protesten gegen den Sozialabbau in Göppingen. Und um es einfach kurz zu machen, was ist da los?
Ja, Kahlschlag war angedacht. In den verschiedensten Bereichen aus der Sicht, dass die Kommunen blank sind, kann man möglicherweise manches nachvollziehen. Aber den gesamten sozialen Bereich abzurasieren, ist nicht die feine englische Art. Und da hat sich zum Glück auch die Proteste formiert. Also ich glaube, dass auf der einen Seite es nicht geht, dass die Bundesregierung und die Landesregierung Dinge beschließen, die dann die Kommunen zu finanzieren haben, ohne einen entsprechenden finanziellen Ausgleich dazu zu bekommen. Gleichzeitig geht es auch nicht, den kompletten präventiven Bereich in der sozialen Arbeit zuzumachen, weil Menschen, die ein bisschen Ahnung davon haben, was es bedeutet, wenn man Suchtberatung, Familientreffs, offene Kinderarbeit, Tagespflege von Kindern unter 6 Jahren, Tagesberatung, Pflegeberatung, Ehe, Familie, Lebensberatung, Schwangerschaftsberatung dicht macht, was das später an Folgekosten denn bedeutet. Also Menschen, die das konservativ rechnen, sagen, was ein Euro in der Prävention eingespart wird, kostet später 10 Euro. Das heißt, man kann jetzt den Haushalt mal schnell sanieren, um gut dazustehen, aber das fällt dem Landkreis in ein paar Jahren als Pflichtaufgabe wieder in den Schoß und dann müssen sie das Zehnfache dafür lösen. Und hier haben sich die sozialen Einrichtungen organisiert, solidarisiert und sind auf die Straße gegangen.
Es waren tatsächlich auch Erzieherinnen aus dem Kindergarten meines Sohnes da, die ich dort getroffen habe. Wenn der schon Thema war, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, den Anruf, dann ist es an dieser Stelle auf jeden Fall unmittelbarer Zusammenhang. Du hast jetzt schon angesprochen, war angedacht. Es ist jetzt ja nicht einfach so, dass wir erfolgreich waren mit den Protesten, aber es wurde ja zumindest relativiert. War das ein Erfolg?
Naja, man hat den schwarzen Peter jetzt weitergeschoben. Und viele, die natürlich Angst hatten um die Existenz ihrer Einrichtungen, könnten es als Erfolg ansehen. Der schwarze Peter ist jetzt sozusagen so, jetzt müssen die sozialen Einrichtungen selber überlegen, wo sie Kürzungen vornehmen sollen. Also man schaufelt sein eigenes Grab. Das ist eine Möglichkeit, aus der Verantwortung sich zu ziehen und die sozialen Einrichtungen das zu übergeben. Andererseits kann man sagen, die sozialen Einrichtungen, das sind ja diejenigen, die fachlich sich auskennen und wissen, was nötig ist und wenigstens ein Minimum an präventive Arbeit auch in Zukunft noch gewährleisten zu können. Ich fürchte, dass der Ansatz, der am Anfang gut war, diese Solidarität untereinander, diese großen Proteste, die Art und Weise, wie man zusammengestanden ist, dass das anfängt zu bröckeln, sobald an den Stühlen gesägt wird und dann plötzlich doch jeder in klein-klein und sein Häufchen zusammenhalten will. Da hoffe ich, dass diese Solidarität weiter anhält. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir nicht nur Gutes tun müssen, sondern auch drüber reden müssen. Also wir müssen viel mehr in die Öffentlichkeit mit dem, was wir tun. Wir müssen viel mehr wahrgenommen werden von den vielen guten Dingen, die hier im Landkreis passieren, in all den Beratungszentren. Wir müssen die Arbeit, die da läuft, viel mehr in die Öffentlichkeit tragen. Wir müssen das in diese politischen Gremien tragen. Wir müssen das in die Gespräche mit Politikerinnen und Politikern einbetten. Ich glaube, es reicht nicht, darauf zu hoffen, dass das schon gesehen wird, was wir da Gutes tun, sondern wir müssen einfach offensiv werden.
Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort für die Sendung. Aber jetzt ist es nun mal traditionell so, dass wir die Gespräche, inzwischen muss ich ja gar nicht mehr sagen, wie, das mache ich ja inzwischen nur noch alleine den Podcast, dass ich die Gespräche so aufhöre, dass ich nochmal unserem Gast, meinem Gast in dem Fall, eigentlich bin ich der Gast, also meinem Gastgeber, die Frage stelle, gibt es noch etwas, was ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, weil zu was du gar nicht kamst, aber mit dem du sagst, du willst das Gespräch aufhören?
Ach, ich glaube, das war ein ganz guter Ritt durch verschiedene Themen. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken. Auch ja, einmal, dass du da warst, aber auch für diese gute Zusammenarbeit, die wir haben und für das unkomplizierte Miteinander und die Begegnung auf vielen Ebenen.
Das kann ich nur zurückgeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder mal mit dabei gewesen seid. Das Ganze ist ja sozusagen Teil 2 der kleinen Reihe von Wir haben Freunde überall, also rund um die Gewerkschaftsfamilie und wer noch alles sich für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzt. Und ihr dürft gespannt sein, mit wem wir uns in der nächsten Zeit noch treffen. Und in diesem Sinne bis spätestens in 14 Tagen.
Machen wir zusammen einfach. Geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.